Ich freue mich, dass wir heute wieder die Zeit haben, gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Und ich darf alle einladen, dass wir gemeinsam die Hände falten und Gott bitten, dass er jetzt bei uns ist, wenn wir sein Wort studieren. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du so groß bist, dass du die Welt geschaffen hast, dass du uns erlöst hast, dass du, Herr Jesus Christus, für uns auf die Welt gekommen bist, um für uns zu sterben, um unsere Schuld zu tragen. Hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, das uns Richtschnur ist, Kraft gibt und uns den Weg zeigt, den wir gehen sollen. Wir bitten dich, dass du jetzt bei uns bist, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir vor allen Dingen dir näher kommen und dein Wesen besser verstehen und dass wir auch das tun können, was du sagst, dass wir dich in unserem Herzen haben dürfen. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. In der heutigen Zeit, in dieser Corona-Zeit, merken wir, dass die Welt sich verändert hat. Wir leben heute auf des Messers Schneide. Wir leben in den letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft. Hast du schon mal eine Nacht erlebt, in der du nicht schlafen konntest? Die Gedanken schießen dir durch den Kopf und sie drehen sich immer wieder im Kreis und du drehst dich auch selbst von einer Seite auf die andere und kannst nicht mehr einschlafen. Du bemühst dich um den Schlaf, aber je mehr du dich bemühst, desto weniger kommt der Schlaf. So ging es Frau Cornel Casey. Sie konnte nicht schlafen. Sie fühlte eine Gefahr. Sie dachte an ihren Mann, der eine Reise von London, England, von Liverpool in England nach New York unternahm. Sie versuchte sich zu beruhigen mit dem Gedanken, dass ihr Mann ja auf dem sichersten Schiff der Erde, auf der Titanic, einem Luxusschiff, unterwegs war. Und es wurde als unsinkbar bezeichnet. Aber sie wurde nicht ruhiger. Eine unheimliche Angst umklammerte sie. Und weil sie gläubig war, eine Christin war, fiel sie auf ihre Knie und betete: O Herr, hilf meinem Mann, sei mit ihm, umgib ihn mit dem Schutz deiner Engel. Sie ging wieder ins Bett, aber die innere Unruhe blieb, das Gefühl der Angst, der Gefahr. Sie stieg aus dem Bett wieder aus und betete weiter auf ihren Knien für ihren Mann. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Nach 20 Minuten überkam sie ein Gefühl des Friedens und sie wusste, mit ihrem Mann ist alles in Ordnung. Was sie nicht wusste, war, dass in diesem Moment, als sie mit dem Beten anfing, das Schiff Titanic, dieser Luxusliner, der als unsinkbar galt, einen Eisberg rammte. Dass der Eisberg ein großes Loch in den Rumpf dieses Schiffes riss und das eiskalte, dunkle Wasser des Nordatlantiks hineinströmte. Dass die Titanic sank und ihr Mann in den Wellen um sein Leben kämpfte. Aber genau in dem Moment, als sie betete, kam ein Rettungsboot in die Nähe ihres Mannes, Cornel Casey, und unbekannte Hände zogen ihn in das Boot, um ihn zu retten. Im gleichen Moment bekam seine Frau ein Gefühl der Sicherheit, ein wunderbarer Friede überkam sie, während sie betete. Selig ist der Mann, dessen Frau betet. Selig ist die Frau, deren Mann für sie betet. Selig sind die Kinder, deren Eltern zu beten wissen. Aber so wichtig es ist, dass dein Vater für dich betet, dass deine Mutter für dich betet, dass dein Mann für dich betet, dass deine Frau für dich betet, so wichtig es ist zu wissen, dass deine Kinder für dich beten, noch wichtiger ist es zu wissen, dass Jesus Christus für dich betet. Zu wissen, dass dein Name auf seinen Lippen ist. Zu wissen, dass deine Probleme in seinem Herzen sind. Zu wissen, dass du in Christi Gedächtnis bist. Die Nacht, in der Jesus Christus betete für dich. In Johannes 17 finden wir dieses Gebet aufgeschrieben. Wir wollen diese Worte Christi heute zu unserem Herzen reden lassen. Jesus spricht hier zu dir, zu mir, zu seiner Gemeinde. Du warst damals in seinen Gedanken und du bist auch heute noch in seinen Gedanken. Du warst damals in seinem Herzen und du bist heute noch in seinem Herzen. Wir lesen einmal Johannes Kapitel 17 und dort den ersten Vers. Das ist das Gebet Jesu. Man nennt es auch das hohepriesterliche Gebet, was er an dem Abend, als er verraten wurde, nachdem er mit seinen Jüngern das Abendmahl gehalten hatte, betete. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Jesus sagt: Vater, die Stunde ist da. Johannes hat den Ausdruck die Stunde oft in seinem Evangelium gebraucht. Nicht eine Stunde, nicht irgendeine Stunde, sondern die Stunde ist da. Die Stunde, in der Petrus ihn verleugnet. Die Stunde, in der Judas ihn verrät. Die Stunde, als er von den Römern gekreuzigt wird. Die Stunde, in der die Jünger versagen und fliehen. Vater, die Stunde ist da. Die Stunde der durchbohrten Hände. Die Stunde der festgenagelten Füße. Die Stunde der blutenden Seite. Die Stunde der nassen, verletzten, blutenden Stirn. Vater, die Stunde ist da. Die Stunde der Nägel, die Stunde des Speeres, die Stunde der Dornenkrone, die Stunde Golgathas. Vater, die Stunde ist da. Die Stunde, auf die die Jahrhunderte gewartet haben. Die Stunde, die die Jahrtausenden ersehnt haben. Die Stunde des Hügel Golgathas. Die Stunde des Kreuzes. Die Stunde, die der ganze Himmel sehnsüchtig erwartet hat. Die Stunde der Erlösung. Die Stunde der Errettung. Die Stunde des Heils. Die Stunde, in der Jesus Christus, der Sohn Gottes, an dem grausamen Kreuz hängt, seinen Kopf neigt und stirbt, während er die Schuld der gesamten Menschheit trägt. Die Stunde ist da. Die Stunde aller Zeitalter. Und Jesus fährt fort zu beten: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Die Stunde der tiefsten Erniedrigung Jesu war die Stunde seiner größten Herrlichkeit. Die Stunde seiner größten Schmerzen war die Stunde seines größten Triumphes. Die Stunde von Satans größter Bosheit, die Stunde von Satans schrecklichster Grausamkeit, die Stunde, in der sündige, brutale Menschen Jesus an das Kreuz nagelten, war die Stunde seiner größten Herrlichkeit. Und die Narben an seinen Händen und Füßen wurden zu Sinnbildern dieser Herrlichkeit. Wenn Gott ein blutiges, schmutziges Kreuz in ein Instrument der Erlösung verwandeln kann, dann kann Gott auch alle unsere zerbrochenen Träume, dann kann Gott auch unsere zerschlagenen Hoffnungen, dann kann Gott die schlimmsten Momente unseres Lebens in Instrumente der Herrlichkeit verwandeln. Im weiteren Verlauf des Gebetes denkt Jesus nicht an sein Leid. Denkt Jesus nicht an seine Schmerzen. Denkt Jesus nicht an die Grausamkeit des Kreuzes. Denkt Jesus nicht an die Nägel, die seine Hände durchbohren werden. Nicht an die Dornenkrone, die sein Haupt verwunden werden. Nicht an den Speer, der seine Seite verletzen wird. Er schaut über die Verleugnung und über den Verrat hinweg. Er schaut darüber hinweg, dass er von seinen Jüngern und selbst von seinem Vater verlassen sein wird. Jesus betet für dich. Er dachte an seine Jünger, an seine Gemeinde, an mich und an dich. Drei Dinge hatte Jesus damals auf seinem Herzen. Und drei Dinge hat er auch heute noch auf seinem Herzen. Drei Dinge waren ihm damals wichtig und drei Dinge sind ihm heute noch wichtig. Was war in jener Nacht die Last seines Herzens? Was war die Sorge, die ihn so wirklich beunruhigte? Erstens, Jesu Sorge war, dass die Gemeinde, die er nun bald verlassen würde, die aus so verschiedenen Menschen mit verschiedener Herkunft besteht, nicht gespalten oder geteilt, sondern eins sei. Wir lesen dazu Johannes 17. Dort Vers 11, 21 und 23. Johannes 17, Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Vers 21. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vers 23, Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus war nicht besorgt über das, was ihn treffen sollte, sondern er war besorgt über seine Jünger, die er zurücklassen würde. Und er betete für sie. Jesus wusste, dass sie das Gebet brauchen. Lass uns einen Blick auf die Jünger werfen. Auf Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Matthäus, Thomas, Bartholomäus und wie sie alle hießen. Wie sehr brauchten sie Jesus' Gebet? Da war der Petrus, vorlaut, hitzig. Er sprach oft, bevor er nachdachte. Heute noch gibt es solche Menschen in der Gemeinde. Der Thomas, das kann man doch nicht so machen. Das ist doch unmöglich. Zweifelnd, skeptisch, hinterfragend. Auch solche Menschen gibt es heute noch. Wenn Pläne gelegt werden, wenden sie ein, habt ihr nicht bedacht, dass man aus denen den Gründen, dass man das nicht so machen kann, wie ihr das wollt, wie wir das planen? Matthäus, ein Zollbeamter, exakt, genau, sorgfältig, pingelig. Er zeichnet schreibt jede Kleinigkeit auf, jeden Blick, jedes Wort, jede Geste. Es gibt auch heute noch Matthäusse. Die Gemeinde braucht auch einige von ihnen. Philippus. Du weißt nie genau, wo Philippus steht. Nachdenkend, abwägend. Andreas. Jemand, der andere zu Jesus führt. Jakobus und Johannes. Aufbrausend, ehrgeizig. Und in den Händen dieser allzu menschlichen Jünger musste Jesus nun die Verantwortung für seine Gemeinde zurücklassen. Und Jesus betete, Vater, ich bitte dich, dass unter diesen Menschen mit so unterschiedlichen Charakteren, mit so verschiedenen Hintergründen, mit so unterschiedlichen Sichtweisen keine Spaltungen und Trennungen seien, sondern dass die Gemeinde eine geistliche Festung sei, vereint in Christus. Vereint auf die wartend auf die Wiederkunft. Vereint durch eine gemeinsame Lehre. Vereint durch eine gemeinsame Botschaft. Vereint durch eine gemeinsame Mission. Dass sie in dieser Einheit das Evangelium der ganzen Welt verkündigen kann. Einheit ist nicht nur irgendein sentimentales, unbestimmtes, warmes Gefühl, wo man sich gegenseitig auf die Schultern klopft und sagt, das ist doch alles in Ordnung, wo man nur von Gottes Liebe spricht. Nein, Einheit hat eine Substanz. Sie hat eine feste Grundlage. Die Einheit der Jünger Jesu basierte auf drei unumstößlichen Fundamenten. Das erste Fundament, sie hatten einen gemeinsamen Messias. Sie liebten den gleichen Herrn. Wenn dein Herz von Jesus gebrochen wurde, wenn du mit Christus übereinstimmst, wenn Christus für dich alles bedeutet, wenn du mit Christi Augen siehst und mit Christi Herzen liebst, wenn deine Hände zu Christi Händen werden, um sie einer verlorenen Welt entgegenzustrecken, wenn deine Füße zu Christi Füßen werden, um zur Mission der Liebe zu gehen, um die zu retten, die verloren sind. Wenn du am Fuße des Kreuzes kniest, wenn du am Fuße des Kreuzes gerechtfertigt wirst, wenn du erlebt hast, dass Christus deine Schuld von dir genommen hat und dir vergeben hat, wenn Christus dein Leben verändert hat, wenn dein Leben eins mit Christus geworden ist, dann kannst du deinen Bruder und deine Schwester umarmen, die zum gleichen Herrn gekommen sind. Es ist eine Einheit in Christus. Zweitens, Einheit basiert auf einer gemeinsamen Botschaft, die wir verkündigen. Siebenten-Tags-Adventisten haben früh bemerkt, dass die Lehre wichtig ist. Wenn die Lehre für die Einheiten nicht notwendig wäre, dann hätte Gott nicht die Gemeinde der Übrigen ins Leben gerufen, um der Welt in diesen letzten Tagen eine besondere Botschaft zu verkündigen. Wir sind also eins durch einen gemeinsamen Herrn und durch eine gemeinsame Botschaft. Einige Marksteine dieser gemeinsamen Botschaft sind, erstens, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist das Fundament des ganzen christlichen Glaubens und das Fundament der Adventgemeinde. Christus ist unser Erlöser, grundlegend für unsere Freikirche. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in den Wolken des Himmels mit Kraft und Herrlichkeit. Du kannst kein Adventist sein, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus wiederkommt. Es ist ein Teil unseres Erbes und auch ein Teil unseres Namens. Der Sabbat, eine zentrale, nicht zu verändernde Wahrheit. Der Zustand der Toten, das Heiligtum, die Zeit des Gerichtes, die Übrigen, der Geist der Weissagung, das sind alles wichtige Lehren, eine wichtige Botschaft. Und diese biblischen Glaubensgrundsätze vereinen uns mit der weltweiten Gemeinde. Es kann natürlich auch in Einzelheiten mal verschiedene Auffassungen geben, aber die Grundlage muss die gleiche sein und ist die gleiche. Wenn wir einen gemeinsamen Herrn haben und eine gemeinsame Botschaft akzeptieren, dann haben wir auch drittens eine gemeinsame Mission, um das Evangelium der Welt mitzuteilen. Wann hat dich zum letzten Mal jemand gefragt, wie geht es dir? Und weil du höflich bist, hast du gelächelt und geantwortet, oh danke, mir geht es gut. Auch wenn es in deinem Herzen vielleicht ganz anders aussah. Es ist üblich, dass man sich gegenseitig fragt, wie geht es dir, wenn man sich begegnet? Aber hast du schon einmal Jesus gefragt, als du am Morgen auf deinen Knien gebetet hast, Jesus, wie geht es dir? Wenn wir Jesus lange genug auf unseren Knien zuhören würden, könnte ich mir vorstellen, dass er Folgendes zu uns sagen würde. Olaf, Hermann, Paul, Elisabeth, Franz, kannst deinen Namen hier einsetzen, er würde deinen Namen nennen und er würde sagen, mein Tag hat heute sehr traurig begonnen. Ich war in Haiti, wo ein neunjähriger Junge gerade ins Wasser ging, als eine Sturmflut kam und ihn wegriss, ihn gegen die Felsen schmetterte und er in den Armen seiner Mutter verblutete. Ich war im Sudan, in diesem schrecklichen Bürgerkrieg, und sah unschuldige Menschen sterben. Ich war heute Morgen in Kalkutta und sah die Kinder, wie sie auf der Straße leben, nichts zu essen, verhungernd, sterbend, wie die Fliegen. Ich war in den dunklen Straßen Frankfurts und sah junge Männer, wie sie sich Heroin in ihre Venen spritzten. Ich war mitten in jedem Konflikt zwischen den Völkern. Ich war mitten im Krieg. Ich war mitten im Bürgerkrieg. Ich war mitten in der Unterdrückung. Ich war mitten im Blutbad. Mein Tag hat heute sehr traurig begonnen. Ich war dabei, als ein Mann seine Frau wegen einer anderen verließ. Und ich hörte, wie sie mit Tränen erstickter Stimme ihren Kindern erzählte, dass ihr Vater nie mehr nach Hause zurückkommen würde. Ich war bei Müttern, deren Babys tot geboren wurden. Ich war bei Kindern, die nur noch Haut und Knochen sind, weil sie seit Tagen nichts gegessen haben, mit aufgeblähten Bäuchen, die nichts anderes als den Hunger kennen und nur auf ihren Tod warten. Ich war mitten im Krieg, in der Hungersnot, in Konflikten, im Leid. Ich war dort, heute. Jesus, wie geht es dir? Mein Tag heute ist gefüllt mit den Grausamkeiten dieser Welt. Und wenn ich in unsere Welt denke, mit all ihren Grausamkeiten, ihren Schmerzen, ihren Sorgen, ich höre dem Gebet Jesu Christi zu, dass meine Gemeinde eins sei, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, dass die Gemeinde eins sei, vereint durch eine gemeinsame Botschaft, dass die Gemeinde eins sei in der Mission, um die gute Nachricht an diese Welt weiterzugeben. Wenn ich an das Seufzen dieser Welt denke, sage ich, Herr, das einzig wirklich Wichtige ist, dass wir eins sind im gemeinsamen Herrn, in der gemeinsamen Botschaft, in der gemeinsamen Mission, um das Evangelium Christi der Welt zu verkündigen, damit Gottes Werk beendet wird und damit Jesus bald wiederkommen kann. Und wenn Ausschüsse Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmen, oder wenn vielleicht ein Bruder in der Gemeinde eine theologische Meinung hat, die ich nicht vertrete, oder wenn ich mit einem Bruder oder einer Schwester Streit gehabt habe und der andere mich verletzt hat, dann denke ich an diesen Garten. Ich denke an diese Nacht und ich höre dem Gebet Jesu zu, dass mein Volk eins sei. Und auf meinen Knien sage ich mit gebrochenem Herzen, Herr, das Einzige, was wirklich zählt, das Einzige, was im Licht der Ewigkeit Bestand hat, ist ein gemeinsamer Herr, eine gemeinsame Botschaft, eine gemeinsame Mission. Eine vereinte Gemeinde, die das Evangelium predigt, ist wichtiger als Kraft, Position, Stolz oder Arroganz. Wonach Gott wirklich Ausschau hält, ist eine Gemeinde, die sich ganz hingibt an Christus, an die Botschaft und an die Mission. Jesus betete um drei Dinge. Erstens, um eine Gemeinde, die eins ist. Zweitens, Jesus betete, dass seine Gemeinde sich niemals von seinem Wort entferne. Wir lesen Johannes Kapitel 17, Verse 14 bis 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus betete, dass in einer Welt der Betriebsamkeit, in einer Welt der Schnelligkeit, in einer Welt der Ablenkung, in einer Welt, in der materielle Dinge das Denken der Menschen gefangen nehmen, Jesus betete, dass in einer so einer Welt uns niemals, dass wir uns niemals von Gottes Wort entfernen. Jesus betete, dass unser Denken von seinem Wort erfüllt wird. Das Wort Gottes trägt in sich schöpferische Kraft. Bei der Schöpfung sprach Gott und die Welt entstand. Bei der Schöpfung sprach Gott und die Erde wurde mit Leben erfüllt. Was Gott sagt, ist da, auch wenn es zuvor nicht da war, weil Gott in sich schöpferische Kraft hat und weil Gottes Wort in sich schöpferische Kraft hat. Und das geschieht auch bei der Vergebung. Das heißt, wenn du deine Sünde bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er deine Sünde vergibt und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Vergebung ist nicht nur ein Registrierungsvorgang im Himmel, dass Gott dort deine Sünde ausstreicht, sondern Gott schafft im Herzen des Gläubigen, der sein Wort durch den Glauben akzeptiert, er schafft in ihm die wirkliche Befreiung von der Schuld. Gottes Wort schafft das, was es sagt. Gottes Wort reinigt. Gottes Wort heiligt. Gottes Wort säubert. Gottes Wort ordnet. Gottes Wort verändert. Durch Gottes Wort wird der Ehebrecher und Unzüchtige rein, der Unehrliche ehrlich, der Ungeduldige wird geduldig. Das Christentum ist nicht nur etwas Intellektuelles, das sich nur im Kopf abspielt. Es bedeutet, einen lebendigen Christus zu haben und ihm zu erlauben, durch die Kraft seines Wortes mein Leben zu verändern. Aber der einzige Weg, wie Gott mich durch sein Wort verändern kann, ist, dass ich Zeit mit dem Wort verbringe. Es ist viel einfacher, über das Wort Gottes zu reden, als im Wort Gottes zu studieren und zu lesen. Es ist viel einfacher, über das Wort Gottes zu reden, als Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Je mehr Verantwortung jemand trägt, je mehr wir zu tun haben, je mehr wir im Stress dieser Zeit leben, desto mehr Zeit müssen wir mit dem Wort Gottes verbringen. Ich habe immer wieder erlebt, wie Gottes Wort Menschen verändert, wie es das Denken und Fühlen von Menschen verändert. Mark Finley erzählt folgende Begebenheit und Erfahrung. Sie hatten in Nordamerika eine Evangelisation und Maria, eine junge Frau, kommt zu den Vorträgen. Maria war geschieden. Ihr Mann hatte sie verlassen wegen einer anderen Frau und sie entschied sich, alleine zu leben. Und über 10 Jahre lang blieb sie auch alleine. Nach 10 Jahren lernte sie einen anderen Mann kennen, zu dem sie eine enge Freundschaft aufbaute. Zu dieser Zeit hatte sie 2 Töchter, die 13 und 15 Jahre alt war aus erster Ehe. Seit ihrer Scheidung hatte Maria ihr ganzes Leben mit diesen Töchtern verbracht. Sie hatte ihr Leben für sie gelebt. Bei allen Dingen, bei der Hausarbeit, beim Erlernen von Instrumenten, beim Schwimmunterricht, sie lebte nur für ihre Mädchen. Sie hatte ihr ganzes Leben in diese Mädchen investiert. Und als sie nun mit diesem anderen Mann gut befreundet war, ließ sie ihre Mädchen ab und zu mit ihm alleine in der Wohnung zu Hause. Und eines Abends erzählten ihre Mädchen, ihre Töchter ihr eine schreckliche Geschichte. Der Mann, dem sie so sehr vertraute, hatte ihre 2 Töchter belästigt. Er war HIV-positiv und er hatte 2 Töchter mit AIDS angesteckt. Maria war so zornig, dass sie Gott die Faust ins Gesicht hielt und rief, oh Gott, 10 Jahre habe ich mein Leben in diese Mädchen investiert. Sauber, rein, Mädchen mit gutem Charakter und herausragenden Fähigkeiten. Und nun? Infiziert. Der medizinische Test ergab, dass beide Mädchen HIV-positiv waren. Maria war zornig, verbittert, am Boden zerstört. Genau zu dieser Zeit kam die Einladung zu unseren Vorträgen in ihre Hände. Maria kam. An diesem Abend predigte Mark Finley über die Liebe Gottes, über Jesus, dass er uns vergibt und dass er uns die Kraft gibt und die Liebe ins Herz gibt, auch anderen zu vergeben. Maria kniete nieder, schüttete ihr Herz Jesus aus und rief, ich bin so verbittert und so zornig, ich kann den Sinn des Lebens nicht mehr sehen, aber Herr, gib mir deine Gnade, nimm mir meinen Zorn und meine Verbitterung weg, gib mir die Gnade, dem vergeben zu können, der meine Töchter und mich so sehr verletzt hat. Einige Wochen später lag dieser Mann im Krankenhaus, im Sterben an AIDS. Maria entschloss sich, vor ihrer Taufe in dieses Krankenhaus zu gehen. Am Bett dieses Mannes öffnete sie ihre Bibel, als sie zu ihm sagte, ich bin verletzt, ich bin zornig und verbittert, aber ich möchte sagen, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Ich kann dir gegenüber nicht mehr verbittert sein, wegen dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Bruder, ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergebe. Ich möchte dir einen Bibeltext vorlesen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Weil Jesus mir vergeben hat, vergebe ich dir auch. Nach einem Gebet verließ Maria den Raum. Und sie berichtete, als sie ins Auto einstieg, da war es, als ob eine große Last von ihrer Schulter genommen wurde. Das Wort Gottes offenbart, dass der lebendige Christus Kraft hat. Er kann reinigen, er kann säubern, er kann das Leben von Männern und Frauen verändern. Wenn ich zu beschäftigt bin, wenn oben, unten und unten als oben erscheint, wenn ich in den Verantwortlichkeiten dieser Welt gefangen bin, dann denke ich an diesen Garten. Ich denke an diese Nacht. Und ich denke an das Gebet Jesu, heilige sie durch dein Wort. Dann gehe ich wieder an meinen stillen Platz, um dem Geist Gottes zuzuhören, durch sein Wort. Jesus betete in dieser Nacht um 3 Dinge. Erstens, er betete um die Einheit der Gemeinde, dass sie seine Mission beenden kann. Zweitens, er betete, dass unsere Herzen und Gedanken sich niemals von seinem Wort entfernen. Er betete, dass wir durch sein Wort eins mit ihm seien. Und drittens, und hier kommt Jesu Gebet zu seinem Höhepunkt, zu seinem herrlichen Ende. In Vers 24, in Johannes 17, 24 lesen wir das. Im Angesicht des Kreuzes, im Angesicht der Nägel, im Angesicht der Dornenkrone, im Angesicht der Misshandlungen, im Angesicht der schweren Schuld, die er tragen muss, im Angesicht dessen, dass der Vater ihn verlassen wird, wird er bald ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Angesicht all dessen sieht Jesus über die Erniedrigung hinweg den Triumph. Er sieht über die Grausamkeit hinweg den Sieg. Er sieht über den Tod hinweg die Auferstehung. Er sieht über all das Schreckliche hinweg den herrlichen Moment, wenn er vor dem Vater steht, zusammen mit der Schar der Erlösten. Und das lesen wir in Johannes 17, Vers 24 und 25. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt, Vater, ich will. Vater, ich ersehne. Vater, es ist meine Entscheidung. Vater, es ist das Verlangen meines Herzens. Vater, ich will, dass die, die durch mein Blut erlöst sind, dass sie einmal bei mir sind in der Ewigkeit. Vater, bevor ich ans Kreuz gehe, bevor ich mich misshandeln lasse, bevor ich diese Grausamkeiten ertrage, bevor ich die Sünden der Welt, der ganzen Welt trage, Vater, gib mir die Versicherung, gib mir die Sicherheit, dass meine Leute mit mir sein werden, für immer und immer und immer und ewig. Vater, gib mir die Sicherheit, dass mein Blut den Preis für ihre Erlösung restlos bezahlt. Vater, gib mir die Sicherheit, dass die Schmerzen und das Leid und der Tod nicht umsonst sein werden. Vater, gib mir die Sicherheit, dass das Tragen der Sünde den Preis für ihre Auslösung vollkommen bezahlt. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie sein. So trat Jesus den Weg nach Golgatha an, mit der festen Gewissheit, dass sein Opfer es dir und mir möglich macht, mit ihm in der Ewigkeit zu leben. Du bedeutest Gott so viel, du bedeutest Jesus so viel, dass er in dieser Nacht im Garten Gethsemane an dich dachte. Nach seinem Tod, seiner Auferstehung und weiteren 40 Tagen stand Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg und erhob seine Hände segnend und er kam nach Hause. Er fuhr gen Himmel. Der Sohn Gottes kommt nach Hause. Und während er seine Jünger segnet, zieht ihn eine Kraft, stärker als alle Kräfte dieser Welt, nach oben. Jesus kommt nach Hause. Er, der die Naturgesetze geschaffen hat, trotz diesen Gesetzen nun und fährt auf in den Himmel. Die Jünger sind wie erstarrt und schauen ihm nach, wie er immer höher und höher schwebt. Und bald schon ist er in der himmlischen Welt, nicht mehr sichtbar für die Menschen. Die himmlischen Tore öffnen sich. Die göttliche Herrlichkeit scheint hindurch. Seraphinen und Cherubinen verlassen den Thron Gottes, um Jesus entgegenzueilen. Und die Engelchöre beginnen zu singen. Wisst ihr, was sie gesungen haben? Psalm 24, Vers 7 bis 10. Jesus kommt heim. Jesus bekommt seinen Thron wieder. Jesus bekommt seine Krone der Herrlichkeit wieder. Jesus bekommt seine Königskleider wieder. Jesus bekommt sein Zepter wieder. Und die Engel singen. Die Bewohner der ungefallenen Engel singen. Seraphim und Cherubin singen. Jesus kommt heim. Psalm 24, 7 bis 10 ist ein Wechselgesang. Die eine Gruppe der Engel singt von der einen Seite des Himmels und die andere Gruppe der Engel antwortet von der anderen Seite des Himmels. Was singen sie? Psalm 24, Vers 7 bis 10. Psalm 24, Vers 7 bis 10. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Der Grund, warum die Engel singen, ist nicht, weil sie es nicht wissen. Und die Frage, die sie stellen, wer ist der König der Ehre, ist nicht, weil sie nicht die Antwort nicht wissen, sondern weil sie es hören möchten. Die eine Gruppe der Engel fragt und 10.000 mal 10.000 und die Bewohner der ungefallenen Welten antworten und singen, es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Jesus ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre und er kommt nicht allein. Nach Epheser 4 bringt er die Erstlingsfrucht, eine Schar von Gläubigen mit, eine Gruppe von Männern und Frauen aus allen Zeitaltern repräsentiert. Mitten in dem wunderbaren Gesang der Engel, mitten in dem Preisen der himmlischen Wesen, mitten im Singen der Seraphim und Cherubin, werden die Perlentore des Himmels weit geöffnet und Christus tritt ein in den Himmel. Zusammen mit ihm die ihn begleitenden Engel und die Schar der Erlösten. Der Vater und der Sohn begegnen sich. Jesus hebt seinen Arm. Jede Stimme verstummt. Und als der Vater den Sohn trifft und ihm die Krone der Herrlichkeit auf sein Haupt setzt, als der Vater den Sohn trifft und ihm die königlichen Kleider wieder anzieht, als der Vater den Sohn trifft und ihm das Zepter der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit gibt, als der Vater den Sohn trifft und ihn wieder auf den Thron setzt, so steht es in dem wunderbaren Buch Das Leben Jesu oder Sieg der Liebe, hebt Jesus seine verwundeten Hände. Warum? Er akzeptiert nicht die Krone der Herrlichkeit. Er akzeptiert nicht den Jubelgesang. Jesus akzeptiert nicht, dass der Vater ihn mit königlichen Kleidern anzieht. Jesus akzeptiert nicht seinen Platz auf dem Thron. Bis er vom Vater die Bestätigung erhalten hat, dass du und ich mit ihm in der Ewigkeit sein werden. Und seine ersten Worte sind die letzten, die gleichen wie die letzten Worte seines Gebetes im Garten Gethsemane. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie bei mir seien. Und der Vater sagt, es ist genug. Und die Seraphim und Cherubin und alle himmlischen Wesen singen würdig, würdig, würdig ist das Lamm. Weil er mich so sehr liebt, weil er den Himmel nicht akzeptiert hat, bis er wusste, dass ich dort sein würde, weil er in seinem Herzen einen Platz für mich hat. Deshalb möchte ich dort sein. Wir sind gerne dort, wo Menschen sind, die uns lieben. Weil ich weiß, da ist jemand, der mich so sehr liebt, der mich mehr liebt als alles andere. Deshalb will ich da sein. Und was im Leben wirklich zählt, ist mit Jesus zu sein. In alle Ewigkeit. Die Ewigkeit wäre nichts, wenn Jesus nicht dort wäre. Und wenn am Ende abgerechnet wird, wenn man alles andere aus meinem Leben entfernen würde, das, was wirklich zählt, ist mit ihm zu sein. Für immer. Weil Jesus mich so sehr bei sich haben möchte, weil er sich danach sehnt, dass ich bei ihm bin, deshalb möchte ich dort sein. Deshalb habe ich auch eine Sehnsucht, bei ihm zu sein. Und wenn die Reise dir lang wird und der Weg uneben ist, wenn Entmutigung deine Seele umklammert wie der Nebel, denke an diesen Garten. Denke an diese Nacht und höre auf Jesu Gebet. Du warst damals in seinem Gedächtnis und du bist heute in seinem Gedächtnis. Und wenn du in Versuchung stehst, durch die Betriebsamkeit des Lebens sein Wort zu vernachlässigen, dann denke an diesen Garten. Dann denke an diese Nacht. Und lass dich von der Betriebsamkeit des Lebens wieder zurückführen zu seinem Wort. Und wenn der Ausschuss Entscheidungen trifft, mit der du nicht einverstanden bist, oder wenn dein Bruder, deine Schwester dich gekränkt hat, dann denke an diesen Garten. Dann denke an diese Nacht. Denke an Jesus, der die Last der verlorenen Welt trug, dessen Herz vom Schmerz und der Pein und dem Sorgen zerbrach. Dann lass dich zurückführen zu deinem Bruder, deiner Schwester. Jesus hat für dich und für mich gebetet. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Jesus hat um drei Dinge gebetet. Er hat darum gebetet, dass wir eins seien. Lass uns Jesu Gebet erfüllen, dass wir, indem wir selbst Jesus nahe kommen, uns untereinander nahe kommen. Zweitens, Jesus hat dafür gebetet, dass wir seinem Wort uns nicht davon entfernen. Deshalb, lass uns sein Wort lesen, damit beschäftigen, aufnehmen. Und Jesus hat für uns gebetet, dass wir bei ihm seien in der Ewigkeit. Ich wünsche uns, dass die Sehnsucht zu Jesus, mit ihm zu leben in der Ewigkeit, mit jedem Tag größer wird. Und je größer die Probleme in dieser Welt werden und die Umstände in dieser Welt und die Sorgen in dieser Welt, desto größer sollte unsere Sehnsucht werden, Jesus zu sehen. Wie schön wird es sein, wenn er kommt und wir dann in seine Augen blicken dürfen. Wir werden überwältigt sein von der Liebe, die aus seinen Augen strahlen wird. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir blicken zurück, als du damals in diesem Garten Gethsemane gebetet hast. Herr, vor dir stand dieser schwere Weg der Verurteilung, Golgatha. Herr, der Hass der Menschen und die Folter und der Tod, dass du die Sünde der Welt getragen hast. Aber damals hast du nicht an dich gedacht, sondern, Herr, du hast an uns gedacht, an mich gedacht, weil du uns liebst, weil du das getan hast, um uns zu retten, um mich zu retten, meine Schuld zu tragen. Herr Jesus, wir möchten zu dir kommen und dir unsere Sünde bekennen, wir möchten dir unser Leben geben. Wir möchten dich bitten, dass du uns eins machst als Gemeinde. Wir möchten dich bitten, dass wir durch den gleichen Herrn, durch dich, durch unsere gleiche Mission, durch unsere gleiche Botschaft verbunden sind. Jesus, hab Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Dein Wort, was uns verändert. Lass dein Wort in uns lebendig sein und uns verändern und Kraft geben. Herr Jesus, wir freuen uns auf den Moment, wenn du kommst, wenn wir dann in der Ewigkeit bei dir sein dürfen. Herr Jesus, komm doch bald. Aber hilf, dass wir auch dir treu bleiben bis zum letzten Tag und dass wir die Botschaft von deiner Wiederkunft auch anderen Menschen weitergeben können. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.